Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung.
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was raus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.
Der Teufel steckt im Detail. Also reden wir heute über den Teufel im Detail. Zweites Abstiegshighlight, zweites Spiel direkt nacheinander gegen einen direkten Konkurrenten im Keller der zweiten Liga und der zweite Sieg für uns. Der FCK gewinnt 3-2 zu Hause auf dem Betzenberg gegen den VfL Osnabrück. Nach dem 3-0 letztes Wochenende war das echt ein richtiger, man sagt Big Punch, glaube ich, auf Neudeutsch. Es war aber nicht so schön wie letztes Wochenende. Apropos nicht so schön. Auch mein Gegenüber ist nicht so schön. Herzlich willkommen, Sebastian. Danke trotzdem. Schön, dass du trotzdem da bist.
Ja, ich habe halt ein Podcast-Gesicht, ne? Also das ist schon ein gutes Hobby, was ich mir da ausgesucht habe. Von daher vielen Dank für die warmen Worte. Also ich muss sagen, deine Anmoderation, lieber David, das grenzt für mich fast schon an Wettbewerbsverzerrung.
Wie darf ich das verstehen?
Hast du die Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Osnabrück gesehen mit Uwe Koschinat und unserem Friedhelm Funke?
Nee, tatsächlich habe ich mir die gespart.
Gut, ich habe sie mir angeguckt. Und Uwe Koschinat hat gesagt, dass die Qualität von Ache so außergewöhnlich sei, das grenze schon an Wettbewerbsverzerrung innerhalb der zweiten Liga, sei ein außergewöhnlicher Stürmer. Und so außergewöhnlich war deine Anmoderation, muss ich sagen. Und auch dieser Scherz und auch die kurze, aber knackige Beleidigung, die immer noch sitzt und die ich wahrscheinlich heute mit in den Schlaf nehmen werde.
Das ist ein sehr, ich will mal sagen, süßes Kompliment von dir. Weißt du eigentlich, dass wir zwei jetzt im Prinzip eigentlich Spieltagsjubiläum feiern? Beim Hinspiel, beim 2-2 in Osnabrück haben wir zwei uns das erste Mal geschrieben und über den FCK gesprochen.
Aha.
Ein paar Wochen vor der ersten Aufnahme.
Das hast du dir gemerkt. Das war für dich ein prägenderer Moment als für mich.
Ich fand das total romantisch jetzt, dass wir auch 3-2 gewonnen haben in der Nachspielzeit. Ein richtiges Betze-Spiel.
Für uns beide.
Für uns. Ja. Und zum richtigen Zeitpunkt auch in diesem doch immer noch Abstiegskampf. Das dürfen wir nicht vergessen.
Ja, auf jeden Fall. Das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Das sollten wir auch nicht verharmlosen, die Situation. Die ist immer noch prekär. Aber wir haben es ja im letzten Podcast gesagt, wichtig ist, willst du nicht absteigen, musst du gegen die direkte Konkurrenz um den Abstieg, musst du zu Hause gewinnen. Das ist ganz klar und das haben wir gemacht, das ist gut und das fühlt sich richtig gut an. Es ist auch die erste Folge, die wir aufnehmen nach zwei Siegen in Folge, glaube ich, beziehungsweise jetzt die letzten beiden, also diese und die letzte Episode jeweils nach dem Sieg, das war davor ja uns noch nicht vergönnt. Von daher fühlt es sich schon ein bisschen special an heute, muss ich sagen.
Es lag auch ein bisschen an uns, weil wir uns halt immer die Wochenenden rausgesucht haben, an denen wir verloren haben. Jetzt brechen vielleicht bessere Zeiten an. Schauen wir mal, wie es nächste Woche aussieht. Samstagabend dann in Hannover.
Genau.
Darüber sprechen wir jetzt aber nicht. Wir sprechen jetzt, gehen es ins Detail zum Spiel gegen Osnabrück gestern. Es ist heute Montag, der 11.3., kurz nach 8, gleich 8:30. Starten wir los oder willst du vorher noch was loswerden?
Alles gut. Nein, wir können anfangen. Lass reingehen.
Wir haben so gestartet oder sind so gestartet wie letztes Wochenende gegen Rostock. Kral im Tor und dann von links nach rechts Puchacz, neben ihm Tomjak, Elvedi und Zimmer als rechter Verteidiger, vorne dran auf der 6. Nius und Karloc, die offensive Dreierreihe mit Redondo, Ritter und Opoku. Und ganz vorne drin unser Zwei-Tore-Mann, unsere Lebensversicherung. Weiß ich fast seinen Namen vergessen. Ragnar Ache natürlich. Wie kann mir sowas passieren? Wir starten relativ gut. Wir haben nach 3 Minuten schon die erste Chance.
Ja, vielleicht mal Opoku. Ja, vielleicht mal ganz schnell noch, auf dem Papier war es ein 4-2-3-1, aber es hat sich relativ schnell dann auch umsortiert. Also wir könnten jetzt hingehen und könnten sagen, okay, wir gehen jetzt sozusagen die erste Viertelstunde durch. Da hat Lautern sehr stark die Formation angepasst, hat geguckt, wie verhält sich Osnabrück. Das war so ein bisschen so ein Abtasten. Also es war kein 4-2-3-1. Eigentlich zu keinem Zeitpunkt. In letzten Spiele war es schon immer relativ klar so. Dieses Mal war es tatsächlich immer sehr flexibel. Irgendwas zwischen 4-4-2, 4-3-3 und 4-2-4. Also die offensiven Mittelfeldoptionen, die wir haben, die haben sich immer sehr stark verschoben. Dann auch nach vorne in die erste Pressinglinie rein. Das war auch so ein bisschen der Plan. Kompakt stehen, zu gucken, dass man die Halbräume gut abdeckt und dann eventuell bei Fehler Osnabrück dann direkt zuschlagen kann. Aber ja, das war jetzt ein bisschen allgemein die Einführung. Ich glaube, so wollte der FCK auch ins Spiel gehen, auch ein bisschen gucken, was macht der Gegner. Und vielleicht, genau, wenn wir das dann noch ganz kurz hinterher schieben, damit wir es auch kurz abgefespert haben, innerhalb der ersten Halbzeit, so ungefähr zur Mitte der ersten Halbzeit, haben beide Teams dann auf einen Dreieraufbau umgestellt. Also keine Fünferkette gegen den Ball, da ist die Viererkette tatsächlich die Defensivformation geblieben, aber im Aufbau haben beide Teams mit einem Zweieraufbau begonnen und dann relativ schnell auf einen Dreieraufbau umgestellt. Bei Lautern hat das bedeutet, dass entweder Niehus oder Karlotsch, das war relativ dynamisch, als abknickender Sechser im Spielaufbau von hinten raus dann die Dreierreihe aufgefüllt hat.
Du springst schon sehr weit jetzt in die erste Halbzeit.
Das stimmt.
Lass uns doch mal noch am Anfang bleiben. Ich fand da nämlich ganz faszinierend. Du hast völlig recht. Ich falle da mit der Tür ins Haus und fange gleich mit der ersten Chance an. wir wollen ja nicht nacherzählen, was passiert ist, sondern eher auch so ein bisschen analysieren.
Ja.
AKA zwei alte Männer, Klugscheißer über Fußball.
So hätten wir uns nennen sollen, ja.
Du hast gerade richtig gesagt, das habe ich auch aufgeschrieben, ist mir auch aufgefallen, dass wir gerade am Anfang gegen den Ball im 4-2-4 standen, weil Redondo und Opoku auf den Außen sehr weit aufgerückt sind und dann auch Ritter sich dann vorne neben Ache gesellt hat. Mhm. Faszinierend fand ich aber, wir standen auch hoch mit der ersten Reihe, ne? Wir standen so, so knapp hinter der Hälfte etwa, in der Osnabrücker Hälfte.
Ja.
Wir sind aber nicht angelaufen. Also es schien fast so, als würden wir darauf hoffen, dass Osnabrück endlich anfängt, das Spiel zu machen.
Das war der Plan, ja.
Das hat Osnabrück aber nicht getan. Den Gefallen haben sie uns nicht getan.
Das stimmt. Und das haben sie deswegen nicht getan, weil es der Plan war von Osnabrück, das Pressing auszulösen bei uns. Also sie haben im Prinzip darauf gewartet, dass wir sie anlaufen, damit Räume aufgehen. Entweder auf den Halbräumen und auf den Flügeln für zum Beispiel Conte oder Makridis, die ja sehr agil unterwegs waren, da auf den Außenbahnen, oder eben auch mit Gnase, mit Kunze, zwei zentrale Spieler, die man auch im Spielaufbau mal anspielen kann, je nachdem, wie Lautern dann anlaufen würde. Das war der Plan und wir hatten sehr viel Geduld zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, es war generell einfach die erste Halbzeit. Wir gehen ja gleich wahrscheinlich nochmal Chance für Chance durch, oder Situation für Situation durch. Aber es war generell einfach ein Spiel, was von beiden Seiten von extremer Risikoarmut geprägt war. Irgendwie hat man darauf gewartet, dass das Gegenüber beginnt, irgendwie aktiv zu werden. Und man hat sich auch gefragt, wer hatte eigentlich den größeren Druck. Von daher war es vielleicht am Anfang so eine Art wie soll man das nennen? Im Prinzip so eine Art Patz-Situation, wo keine Mannschaft auf ihre Art und Weise genug Druck ausüben konnte, um die relativ gut formierte Defensive der gegnerischen Mannschaft zu durchbrechen. Es war kaum Risiko im Aufbau auf beiden Seiten, aber Lautern hatte die doch schon etwas konstruktivere Spielanlage, wenn man es so ausdrücken kann.
Genau, es gab am Anfang hier und da dann schon so kleine Schönkschen. Ich habe es gerade gesagt, Opoku kommt da in der dritten Minute nach einer Ecke, Volley im Strafraum an den Ball, schiebt das Ding aber eher, ist eher ein Rückpass als ein Schuss. Ich würde sagen ein Schüsschen.
Ja.
In der fünften Minute kann Karloc, hat eine Direktabnahme nach einem eigentlich sehr schwachen Freistoß von Ritter. Mhm. Ache fälscht den Ball noch so ein bisschen ab. Der Osnabrücker Torwart Philipp Kühn reagiert da sehr gut und hält das Ding. Insgesamt fand ich Kühn, ist mir aufgefallen, extrem unsicher. Hat ständig Bälle fallen lassen. Oder musste nachgreifen, auch in der ersten Halbzeit schon, ein paar Mal, wo mir es aufgefallen ist, das haben wir leider nicht ausgenutzt. So auch nicht in der 15. Minute, wo wir wirklich eine riesige, riesige, riesige Chance hatten, ausgehend von Puchacz auf der linken Seite. Ritter steckt den Ball perfekt durch, Ritter ohnehin so in einem, ich würde sagen, insgesamt eher schwachen Spiel von uns, wirklich der mit Abstand beste aus meiner Sicht. Steckt den Ball perfekt in den Lauf von Puchacz. Der hat richtig gut Speed, gibt ihn ein bisschen zu steil auf Ache in die Mitte. Der kommt nicht mehr an den Ball ran, kann ihn nicht reinschieben. Dumm gelaufen.
Ja, knapp verpasst, aber im Prinzip gut gespielt, schnell umgeschaltet, in die Tiefe gegangen, schön mit Druck quergelegt. Das war schon ziemlich gut. Es gab auch noch eine andere Situation in der neunten Spielminute. Ich weiß gar nicht, ob du das die erwähnt hast. Ich glaube nicht, wo sich Ache den Ball zu weit vorlegt, wo das Pressing wirklich einmal ganz gut funktioniert hat. Und ja. Er legt sich den Ball zu weit vor. Ansonsten wäre es eine 2-gegen-1 Situation gewesen. Das wäre ein sicheres Tor gewesen. Also, ich glaube, aus diesen beiden Chancen hätte sich der FCK, also ich sag mal, ein Tor wäre nicht unverdient gewesen, aber es war jetzt auch nicht zwingend nötig. Also es war so, wie es war, und es hat ein bisschen was gefehlt in beiden Aktionen. Ein bisschen was an Konzentration in der Ballverarbeitung, im Ballvorlegen bei Ache, in der Situation, wo er umschalten kann, und ein bisschen zu wenig Konzentration bei Pucha, als er den Ball querlegt.
Ache versaut da den zweiten Kontakt, wenn er vorher einfach nach links legt, Pucha war mitgelaufen. Wäre es wahrscheinlich gefährlicher geworden, so gab es dann eine Ecke.
Aber man muss halt auch sagen,
Ecken werden ja noch im Laufe des Spiels eine große Rolle spielen.
Genau, also aus dem Spiel heraus, es waren halt einfach zwei Mannschaften, die kaum Fehler gemacht haben, und von daher war das jetzt eine der ganz wenigen Ausnahmen. Und ich meine, es sind dann halt auch einfach 3-4 Situationen nur, wenn du so im Prinzip risikoarm spielst, wie es Osnabrück vorgetragen hat. Und wir auch vorgetragen haben zu weiten Teilen, obwohl wir immer ein bisschen unter Zugzwang lagen, weil wir dann auch in Rückstand geraten sind. Aber Osnabrück hat schon sehr dosiert, generell in allem, was sie auf dem Platz gezeigt haben, agiert. Also ich fand, sie waren irgendwie zu keinem Zeitpunkt, also auch als sie in Führung lagen, hatte ich nicht das Gefühl, das wird eine sichere Sache. Es war alles etwas fahrig, was Osnabrück angeboten hat. Und wir kommen ja nachher noch auch in der zweiten Halbzeit dann noch zu wirklichen Torsituationen. Und ich glaube, da sieht man es dann auch noch mal ganz gut.
In der 17. Minute hatten sie auch eine durchaus gute Torsituation. Conte kommt mal auf rechts durch. Alles in allem, das muss ich hier dir und den Leuten da draußen sagen, Pucha mit einer sehr guten Defensivarbeit gestern, hat sehr, sehr viele Zweikämpfe auch gewonnen. Und das aus meinem Mund, ich möchte von dir nicht mehr hören, dass ich mich auf ihn eingeschossen hätte. Wir kommen später noch zum 0-1, da spielt Pucha auch eine Rolle. Egal, jedenfalls kommt Conte auf rechts durch, gibt scharf rein, und der Osnabrücker, ich glaube Engelhardt war das wahrscheinlich, wer sonst, schiebt den Ball mit der Hacke ganz knapp an unserem rechten Pfosten vorbei.
Ich glaube, es war Wulff. Der ist immer wieder in die Spitze mit rein. Also es war auch die einzige Situation, wo Osnabrück tatsächlich mal irgendwie aus dem Spiel heraus in unseren 16er eingedrungen ist. Und da haben sie es ganz gut gemacht. Die hatten sie eine gute Boxbesetzung. Ich glaube, Kunze ist noch mit eingerückt. Und da hatten sie wirklich ein ganz, ganz gutes Positionsspiel mal vorne. Und es war dann Wulff mit der Hacke, der ihn dann am langen Pfosten vorbeischiebt. Ja. So habe ich es in Erinnerung. Und aufgeschrieben.
Genau, das war dann jetzt aber auch aus Osnabrücker Sicht alles, was es zu berichten gibt. Denn danach so ein bisschen, ja, es flaut so ein bisschen ab. Es wird so ein bisschen so müden Kick. Wir sind extrem kompliziert. Auffällig ist auch aber auch in dieser Phase des Spiels aus meiner Sicht immer noch Marlon Ritter, der tatsächlich, das war er vorher schon, aber seit Funkel da ist, ist er es noch viel mehr, nämlich der Dreh- und Angelpunkt in unserem Spiel, hat sich ganz oft nach hinten fallen lassen. Das habe ich jetzt so in den Spielen zuvor unter Funkel noch nicht gesehen. Da war er aus meiner Sicht sehr viel offensiver. Gestern hat er sich sehr oft nach hinten fallen lassen. Später übernimmt er auch die Karoc-Rolle dann sogar, aber so weit sehen wir noch nicht.
Ja.
Und der Plan war ganz offensichtlich, Ritter ist die Anspielstation Nummer 1 und der versucht, schnelle Bälle in die Schnittstellen zu spielen. Im Idealfall nach rechts oder nach links. Wir hatten auch gestern wieder eine vormals nicht gesehene Breite im Spiel.
Ja.
Und ich befürchte, was heißt befürchte, ich gehe davon aus, dass Richmond Tetchy es schwer haben wird, in den nächsten Wochen wieder in die Startelf zu rutschen, weil das mit der Breite doch verdammt gut funktioniert. Wenngleich der von mir, von uns letzte Woche massiv gelobte Kenny Prince Redondo gestern nicht ganz so stark war und auch Aaron Opoku, naja, etwas, er kann mehr, sagen wir so.
Ja, man darf aber auch nicht vergessen, es war auch einfach ein Spiel, wo wenig Raum da war, wo wenig Platz da war, wo Osnabrück nichts angeboten hat und keine Räume irgendwie sich von alleine geöffnet haben. Das ist nicht das Spiel für schnelle und dribbelstarke Spieler, die ins 1 gegen 1 gehen können, wie Aaron Opoku oder für so richtig Geschwindigkeitsmonster wie Redondo. Das liegt denen nicht so. Das lag aber auch generell daran, dass beide Mannschaften einfach in der im Spielaufbau einfach das Mittelfeld mehr oder weniger überbrückt haben. Also Osnabrück hat im Prinzip keine andere Idee gehabt, als im Prinzip so lange horizontal zu spielen. Also immer hin und her. Es war ja teilweise wirklich wie diese eine Simpsons-Szene von der WM, wo sie sich einfach nur die ganze Zeit den Ball in der Innenverteidigung hin und her kicken.
Ja, Brasilien gegen Italien, glaube ich, oder gegen Frankreich
genau,
oder so.
Genau. Also der Klassiker, ja, und das Ziel war, Lautern zu locken, sie sind nicht gekommen und dann kam irgendwann der diagonale Ball auf Conte, der halt wirklich einen guten Speed hatte und oft angelaufen ist. Aber das war alles, was Osnabrück anzubieten hatte. Das muss man sagen. Im Spielaufbau war das nicht viel mehr. Und bei uns war es dann teilweise schon so, dass wir auch mal hier und da versucht haben, Redondo, Opoku mal flach anzuspielen, mal mit Spitzklatsch zu agieren, mal so ein bisschen Spielkultur einziehen zu lassen. Aber wir haben auch in den entscheidenden Situationen und gerade wenn wir ein bisschen unter Druck gekommen sind, häufig schnell das Mittelfeld überbrückt. Und dann war es einfach Ache gegen die Innenverteidigung.
Man sieht das ganz gut an den Ballbesitzdaten, dass Osnabrück dann irgendwann das Mitspielen komplett eingestellt hat und wir so ein bisschen damit angefangen haben. Wir hatten so nach 15, 20 Minuten hatten wir sage und schreibe laut FotMob 30% Ballbesitz. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Mhm. In der 30. Minute waren es dann 40% und zur Halbzeit waren es dann schon 47%, also 50-50. Mhm. Das sagt schon sehr viel darüber, dass Osnabrück dann einfach schlicht nicht mehr mitgemacht hat, beziehungsweise die Räume halt zugestellt hat und gewartet hat, bis sich da irgendwas ergibt.
Also es ist ja ein vollkommen legitimer Ansatz, ja. Also
absolut.
Es gibt viele Teams, die so spielen. Also hinten stehen, versuchen kompakt zu stehen und dann schnell umzuschalten. Wenn halt zwei Teams aufeinandertreffen, die genau diesen Ansatz in den letzten Spielen erfolgreich gestaltet haben, dann ist immer die Frage, wer zuckt sozusagen zuerst, ja, wer verliert zuerst die Ordnung, wer macht den ersten größeren Fehler. Und ich hatte mir das ehrlich gesagt schon für das letzte Spiel gegen Hansa Rostock so vorgestellt, dass es so ein Spiel werden könnte. Und Hansa ist uns eigentlich voll ins offene Messer gelaufen. Das muss man wirklich sagen. Also die haben deswegen drei von uns gekriegt und keins gemacht, weil sie halt einfach immer wieder in unsere die haben uns mehr oder weniger in die Karten gespielt. Und Osnabrück war stabil und auch geduldig genug, um zu sagen, wir machen jetzt hier erstmal gar nichts. Ja, der FCK, der muss hier jetzt mal was anbieten. Ansonsten werden dann auch irgendwann die Zuschauer unruhig. Und so kannst du dich nicht zu Hause verkaufen vor dem Publikum. Lass die erstmal kommen. Und das haben wir eigentlich sehr geduldig gemacht. Und auch in den Phasen, wo wir dann zurückgelegen haben, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, haben wir auch nur sehr dosiert sozusagen an der Stellschraube nach offensiv gedreht. Und da kommen wir aber gleich zu.
Da kommen wir gleich zu. Vorher bleibt mir noch zu sagen, dass wir dann das Heft des Handelns, sagt man so schön, in der Hand hatten, aber viel zu kompliziert waren. Es gibt da in der 25. nur beispielhaft eine Szene, Opoku und Ritter kombinieren sich in den Strafraum rein. Opoku kann eigentlich gehen oder schießen oder irgendwas machen. Er will aber einen ganz merkwürdigen Doppelpass dann mit Ritter spielen, der noch hinter ihm steht. Mhm. Ball ist weg, im Gegenzug kommt Osnabrück zu einer Ecke. Ja, da wäre mehr drin gewesen. Opoku generell hat sehr viel gezockt in diesem Spiel. Das gefällt mir nicht. Ich mag das nicht. Das ist nicht meine Art Fußball, die ich sehen will. Dieses Hacke-Spitze, das ist nichts für mich.
Ja, er ist auch besser, wenn er es geradlinig anlegt. Also da ist er einfach stark, ja. Und da muss er, glaube ich, auch einfach noch ein bisschen dazulegen.
Das ist, glaube ich, auch der Punkt, der ihm so einen schweren Stand auch unter Schuster dann auch teilweise auch verschafft hat. Das ist zu viel Gezocke. Der Junge, der hat so viel Dynamik, wir haben letzte Woche haben wir drüber gesprochen, glaube ich, oder vor zwei Folgen. Der hat so viel Dynamik, er hat so viel Speed. Wenn der mal konkret spielen würde, konkreteres anbieten würde, dann wäre das ein Top-Spieler für uns sein.
Der muss sich eigentlich vornehmen, jede Aktion einfach abzuschließen. Also nicht abschließen im Sinne eines Abschlusses, sondern irgendein Ergebnis zu produzieren mit dem, was er tut. Und sei es ein Pass, ein 1-gegen-1, aber oft wirkt er so irgendwie zwischen den Optionen und man weiß nicht so genau. Und er weiß auch nicht so genau, soll er da jetzt noch mal ins 1-gegen-1 gehen, soll er da versuchen irgendwie. Weil er hat auch viele Optionen. Ja, das macht ihn ja auch zu einem guten Spieler. Er kann Spieler überlaufen, er kann ins 1-gegen-1 gehen, er spielt auch einen guten Ball, er kann auch einen schönen Doppelpass anbieten. Das sind alles Sachen, die hat er drauf. Er muss sich einfach entscheiden und in den entscheidenden Situationen halt für die richtige Option. Und das ist noch nicht immer der Fall. Aber wenn es immer der Fall wäre, wäre er auch nicht bei uns.
Ah, ich hasse diesen Spruch.
Aber sorry, ich musste ihn bringen. Also was ich extremst fand, ist, man hat schon gesehen, das sind zwei Mannschaften gewesen in der ersten Halbzeit, die stecken ganz tief im Abstiegskampf. Und nicht nur die Frage nach ich sag jetzt mal Initiative und Risikominimierung ist da, sondern auch ganz, ich sag mal, die Basics. Es war einfach von beiden auch in der ersten Halbzeit eine absolut unterdurchschnittliche Laufleistung. Am Ende auch mit 113,3 Kilometer für den FCK, 111,3 für Osnabrück. Ich weiß, Laufleistung alleine sagt noch gar nichts aus. Das ist schon so. Aber ja, es ist schon ein sehr unterdurchschnittlicher Wert. Und so hat es auch angefühlt.
50 Kilometer waren es, glaube ich, nach der ersten Hälfte, ne?
Ja, irgendwie sowas. 50,4 und ich glaube, Lautern hatte 51,2 oder sowas. Es war irgendwie richtig schlecht und aber so war das Spiel auch. Also irgendwie, es war ein Spiel zweier Mannschaften, die keine Fehler machen wollten. Und so sah es aus.
Den ersten Fehler machen dann wir. Ja. In der zweiten Halbzeit. Lass uns die erste Halbzeit damit abschließen. Wir haben echt schon eigentlich zu lange über diesen müden Kick in den ersten 45 Minuten gesprochen.
Das war was für Taktikliebhaber.
Das ist auch so ein Spruch.
Wir sind der Taktik-Podcast.
Ja. Sowas sagen nur Sky-Reporter. Etwas für Taktikliebhaber.
Ja.
Zweite Halbzeit. In der 48. Minute machen wir den ersten Fehler. Ich weiß gar nicht genau, wer den Fehler macht, um ehrlich zu sein. Es gibt eine Ecke von unserer linken Seite und wir kriegen einfach den Ball nicht weg. Der Ball fällt irgendwie in den Fünfer, prallt er auf, dobst, ich glaube, Nihus gegen Brust, die Bauch. Hüfte.
Ja, irgendwie genau. Sowas.
Und da fällt er dann, er fliegt dann Richtung Elfmeterpunkt, würde ich sagen. Engelhardt spielt gegen Puchacz, schiebt ihn ein bisschen. Pucher, was da in ihn gefahren ist, weiß ich nicht genau, wie er sich da hat fallen lassen. Und Engelhardt drückt ihn rein.
Ja, vielleicht hat Pucher in der Situation gehofft, dass Stegemann, das war, glaube ich, der Schiedsrichter, bei seiner kleinlicheren Linie bleibt und ihm sowas abpfeifen würde. Ich meine, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass das zurückgenommen worden wäre, wenn er es abgepfiffen hätte. Also eine klare Fehlentscheidung ist es nicht. Da wird schon ein bisschen geschoben, aber nein, es ist eine Verkettung von sehr, sehr unglücklichen Umständen. Und ich würde jetzt nicht von einer Fehlerkette reden, weil ich meine, Nihus kriegt den Ball zentral auf halber Körperhöhe irgendwo gegen den Körper. Ist die Frage, wieso hat da niemand vorher schon Zugriff auf diesen Ball?
Ja.
Und die zweite Frage ist, warum ist Pucher da Engelhardt zugeteilt in der Verteidigung dieser Ecke? Also wir spielen ja immer so ein bisschen mit einer Mischung aus Raum- und mannorientierten Verteidigungen bei Ecken. Wir haben immer drei Leute am Fünfer stehen, die so ein bisschen, also Ache meistens am kurzen Pfosten, und dann die so ein bisschen den Raum abdecken. Und dann haben wir noch drei, vier Leute, die sozusagen die einzelnen Spieler mitnehmen, aufnehmen und dann verteidigen den Eckball. Und da ist halt einfach eine Zuteilung purer Engelhardt irgendwie für mich nicht so richtig nachvollziehbar. Ich konnte aber auch in der Wiederholung und auch in der Situation selbst nicht sehen, ob es da vielleicht eine Übergabe gab oder ob Pucher da wirklich zugeordnet war. Aber es ist natürlich wirklich eine denkbar blöde Konstellation.
Ich glaube, aber ohne es genau zu wissen, ich glaube, dass tatsächlich eigentlich Nihus Engelhardt zugeordnet war, aber der Ball halt irgendwie so komisch da reinflog, dass er da hin musste, weil da war sonst niemand mehr. Und dann steht Pucher halt da gerade bei Engelhardt. Nichtsdestotrotz, also für mich ist das nie im Leben ein Foul. Und selbst wenn das ein Foul von Engelhardt gewesen wäre, wer sich so theatralisch fallen lässt wie Puchert, der kriegt sowas nicht gepfiffen.
Aber das macht er ja häufiger mal. Also er hat schon eine gewisse Theatralik in seinem Spiel. Aber das macht ihn ja auch ein bisschen aus, finde ich.
Nun gut, es ging ja gut. Denn man muss wirklich sagen, dieser 0-2-1 Rückstand, also mich hat er erstmal niedergeschlagen. So, ich saß dann da auf meinem Sesselchen und dachte, oh scheiße, geht's schon wieder los. Aber die Mannschaft ist aufgewacht. Wir waren dann wirklich besser im Spiel hinterher.
Ich fand eigentlich, dass es, ja, also ich finde zwischen der 48. und der 61. Minute war eine ziemlich ereignislose Phase, finde ich. Da habe ich mir auch nicht wirklich was notiert. Und dann ging es los mit dieser Situation, wo Ritter in den Zweikampf geht, in der 61. Minute.
Wir hatten gleich in der 52. hatten wir eine ganz gute Szene, wo Opoku eine wirklich gute, scharfe Flanke reinbringt, wo dann aber keiner rankommt. So, deswegen taucht die am Ende auch in keiner Zusammenfassung und keiner Statistik auf. Und ich hatte schon den Eindruck, da ist nicht viel passiert, da gebe ich dir recht. Also es ist nicht so, dass wir da irgendwie aufs Tor gedrückt hätten, aber wir waren da. So,
und das stimmt. Wir sind nicht eingebrochen wie gegen Karlsruhe. Wir haben nicht komplett die Schleusen geöffnet und haben gesagt, okay, wir schieben jetzt alle im Prinzip nach vorne und versuchen jetzt hier auf Teufel komm raus aufs 1-1 zu gehen, sondern da war schon eine gewisse Ruhe verbunden mit einer etwas offensiveren Grundausrichtung, die dann dazu geführt hat, dass man auch ein bisschen mehr Zugriff hatte im Mittelfeld, mal wieder hier und da einen Zweikampf für sich entscheiden konnte, den man vielleicht davor gar nicht erst geführt hat, weil man gar nicht versucht hat, in diese Räume reinzuspielen. Ja, und für mich aber trotzdem eine der entscheidenderen Situationen, dieses Doppelgelb nach dem Foul an Ritter in der 61. Wo er, also ich fand sowieso, es war ein recht faires Spiel. Es gab jetzt keine bösen Foulspiele oder sowas. Fordere sowas auch nicht für den Abstiegskampf. Aber ich sag mal, hier und da ein taktisches Foul oder mal, doch die eine oder andere gelbe Karte mehr, hätte ich mir schon vorgestellt für so einen Abstiegskrimi. Und dass es jetzt Ritter trifft, ist natürlich auf der einen Seite, ich glaube, für den Spielverlauf nicht schlecht, weil das war nochmal so eine Hey, wir lassen uns hier nicht alles gefallen und jetzt wir wehren uns nochmal Aktion. Aber auf der anderen Seite natürlich seine fünfte Gelbe. Und damit ist er fürs nächste Spiel gesperrt.
Wir müssen es vielleicht kurz beschreiben. Es ist Ritter läuft mit Ball am Fuß Richtung gegnerischem Strafraum. Wulff hält ihn, klares Foul, klare gelbe Karte. Und Ritter rastet komplett aus, geht dann auf Wulff los, schubst ihn weg, schubst ihn um. Auch das eine klare gelbe Karte. Scheiße, dass es die fünfte ist. Scheiße, dass es vorm Spiel in Hannover ist, wo wir ihn sehr gut gebrauchen könnten, den Marlon Ritter. Aber ich bin da ganz deiner Meinung. Das war so ein bisschen die Initialzündung. Da war klar so, ey, hier ist doch was los. Ohnehin, auch gestern, Ritter haben wir vorhin drüber gesprochen, auch Sean Simmer später, für mich auch ganz klar, da sieht man, wie wichtig solche Spieler sind, auch wenn sie sportlich umstritten sein mögen. Ich kann das immer noch nicht so ganz nachvollziehen, aber das ist ein anderes Thema. Auch Ritter hat einfach alles reingeworfen. Jetzt ist ständig wieder aufgestanden, nochmal ran, nochmal dagegen. Solche Spieler sind Gold wert in solchen Situationen, in solchen Spielen wie gestern.
Ja, es waren zwei, also Zimmer und Ritter waren zwei ganz entscheidende Akteure, auch beim Sieg, also beim letzten Tor, beim 3-2. Da kommen wir ja nachher auch noch mal drauf. Aber klar, es braucht auch mal ein Zeichen. Ja, wir haben letzte Woche davon gesprochen, dass Ritter so ein bisschen der Pressing-Auslöser ist in einigen Situationen, der sozusagen die vorderste Linie dirigiert und da auch sozusagen so ein bisschen den Rhythmus vorgibt und die Dosierung. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Das hat er in diesem Spiel nicht so machen können, weil eben es nicht so viele Möglichkeiten gab, den Spielaufbau von Osnabrück zu unterbinden, weil sie einfach keinen Spielaufbau angeboten haben.
Deswegen gab es auch keine Möglichkeit, ein taktisches Foul zu machen. Wen willst du denn taktisch foulen?
Auf eine Art und Weise hast du recht, ja, aber es war ein sehr seltsames, irgendwie auch körperlos Gefühl. Also für mich hat sich sehr körperlos angefühlt. Aber da brauchst du Spieler wie Zimmer, da brauchst du Spieler wie Ritter, die vorangehen, die da auch mal hingehen, wo es weh tut und alle nochmal dran erinnern, warum sie hier stolz sein dürfen, auf dem Platz zu stehen und Spaß daran haben sollten, im jeweiligen Team zu sein, das nicht auf die Socken kriegt.
Spaß gemacht hat ab diesem Zeitpunkt dann auch Ragnar Ache. Denn da ging es richtig los. Vorher hatte er wenige Ballkontakte. Ab dieser 62. Minute nehme ich dann der folgende Freistoß nach dieser gerade eben beschriebenen Szene zwischen Wolf und Ritter. Langer Ball von Ritter an den langen Pfosten. Ache kommt im Kopf da ran und Kühn lässt den Ball schon wieder fallen. Aber ein anderer Osnabrücker rettet zum Eckball. Spätestens da war klar, Leute, hier geht noch was.
Das war die erste gute Chance für Lautern eigentlich in der zweiten Halbzeit und sollte eine von einigen werden, vor allem für Ragnar Ache. Ja, es war eine gute Chance. Hätte auch durchaus ein Tor daraus entstehen können.
In der 63. Minute wechselt Funkel dann gleich dreifach. Sehr früh wechselt er. Simakala kommt, über den werden wir gleich noch sprechen. Tetschi und Abiyama kommen und rausgehen Karloch, der schwache Redondo und der komplizierte Opoku. Sag kurz was zu deinem Liebling Philipp Karloch. Du schläfst doch nachts in Philipp Karloch Bettwäsche, oder nicht?
Das stimmt. Kolatsch steht da aber drauf.
Kolatsch.
Ja. Nein. Philipp Karloch war im Spiel, also im Prinzip war für mich die Frage, warum geht Karloch, also man hätte auch Niehus rausnehmen können. Ich glaube, die Entscheidung, Niehus auf den Platz zu lassen, war einfach daran gebunden, dass Funkel ja gesagt hat, ich ziehe jetzt Marlon Ritter zurück. Und ich glaube, Marlon Ritter und Philipp Karloch wären ihm etwas zu offensiv gewesen. Karloch und Niehus haben einfach den Job gemacht, den sie machen mussten. Sie haben das Zentrum zugemacht. Sie haben die Räume so eng gehalten, dass Osnabrück in diese Räume nicht reinspielen konnte, dass sie nicht in die gefährliche Zone 14 kamen. Das haben sie gut gemacht, beide, fand ich. Karloch hat einfach, in den vergangenen Spielen, in denen er gespielt hat, doch bessere Pässe dann auch mal nach vorne, schärfere Pässe nach vorne gespielt. Er war nicht ganz so auffällig in diesem Spiel. Aber ich fand Niehus jetzt auch nicht besser oder auffälliger. Also ich glaube, es war eher eine Entscheidung für Niehus als gegen Karloch. Also in diesem Fall.
Niehus hatte, wenn wir uns die Statistiken angucken, bedeutend mehr defensive Aktionen als Philipp Karloch. Also ich glaube, das war tatsächlich der Gedanke so. Ne? Es war dann klar, Simakala, den wir alle für einen Außenspieler gehalten haben, als er zu uns gestoßen ist, der nun aber schon vom zweiten Trainer in der Zentrale hinter der Spitze eingesetzt wird. Wenn der reinkommt, dann brauchst du immer noch trotzdem einen defensiver orientierten Sechser hinter ihm.
Unter Gramotzes hat er aber ein bisschen defensiver agiert. Da wurde er, glaube ich, für Raschel
eingewechselt. Stimmt, hat er Achter gespielt, ne?
Da hat er echt eine Acht gespielt und jetzt war er ja echt hinter den Spitzen. Beziehungsweise hat die Marlon-Ritter-Position 1:1 übernommen und es war im Prinzip fluide zwischen 10 und Spitze unterwegs.
Ja, das ist richtig. Nichtsdestotrotz, ich dachte, da kommt ein Außenbahnspieler oder ein Außenstürmer. Ja. Tatsächlich kommt aber offenbar ein Zentraloffensiver, der erstmal gar nicht auffällig war, den ich kaum wahrgenommen habe. Und dann plötzlich kommt er aber mit einem ganz großen Knall. So weit sind wir aber noch nicht. Wir sind erst in der 66. Minute, als dein Ragnar Ache, unser Ragnar Ache, unser aller Ragnar, unsere Lebensversicherung, das kann man echt nicht oft genug sagen. Ich will nicht wissen, wo wir stünden, wenn wir den nicht vorne drin hätten. Macht das 1:1. Puchacz schlägt eine ganz, ganz starke Ecke, scharf an den langen Pfosten. Mhm. Auch da ist Kühn, der Torhüter, der Osnabrücker, wieder sehr, sehr zurückhaltend, weiß nicht so genau, gehe ich raus, gehe ich nicht raus. Am Ende macht er nichts von beidem, sondern ist irgendwie zwischen, ja, irgendwo im Nirgendwo und Ache haut das Ding 1:1 in die Maschen.
Das war erleichternd. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe das war unglaublich. Ich habe nur, ich saß da und habe gedacht, verdient, weiter, es war irre. Aber es schreibt sich ja sofort. Die zweite Halbzeit ist ja im Prinzip ein Auf und Ab. Es ist verrückt zu sehen, wie gut Ragnar Ache im Kopfballspiel ist. Er steht in der Luft, also
irre.
Es ist unglaublich. Der hat wirklich, also in der Luft, in der Box, ist es ein Erstligastürmer. Das muss man sagen. Und zwar nicht mal ein schlechter. Der könnte, glaube ich, in der ersten Liga eine gute Rolle spielen, wenn er verletzungsfrei geblieben wäre. Und wenn er, ihm fehlt schon noch ein bisschen was für einen absoluten Topstürmer. Fängst du auch so an? Nein, ich sag einfach seine Fähigkeiten in der Box. Also sein Kopfballspiel ist absolut außergewöhnlich. Das muss man einfach so sagen. Ich kenne keinen Spieler in der zweiten Liga, der so ein Kopfballspiel hat. Und das muss man auch anerkennen.
Das muss man anerkennen. Ich maße mir nicht an, sehen, ob irgendjemand sich in der ersten Bundesliga durchsetzen kann oder nicht.
Ich sag, sein Kopfballspiel ist absolut Erstliganiveau.
Vermutlich ja. Du hast gerade gesagt, es war ein einziges Auf und Ab. Nach dem Hoch kommt dann jetzt auch direkt 3 Minuten später das nächste Tief, denn Osnabrück schenkt uns nochmal einen mit einem völlig verrückten Tor. Ich habe es mir vorhin jetzt noch wiederholt, nochmal angeguckt. Ich habe es nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie sowas passieren kann. Ich beschreibe es kurz.
Bitte.
Ecke von unserer rechten Seite. Die Ecke fliegt weit, 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 weit auf die andere Seite, Richtung Grundlinie. Ich würde schätzen, so 4-5 Meter hinterm Tor an der Grundlinie kommt Diakité, der Osnabrücker, mit dem Kopf an den Ball und spielt den Ball in hohem Bogen parallel zur Torlinie auf von ihm aus das lange Eck.
Ja.
Es ist alles halbwegs verständlich beschrieben, was ich hier mache. Es ist so verrückt. Und da fällt das Ding irgendwie runter auf Engelhards Schulter. Ich dachte, ich war mir sicher, es ist Hand. Es war tatsächlich die Schulter Engelhards. Also das Ding geht klar. Völlig verrückt. So ein Tor habe ich noch nie gesehen. Ich bin mir sicher, dass dieser Diakité in seiner ganzen Karriere es nie wieder schaffen wird, einen Kopfball so zu schlagen wie den.
Vielleicht haben wir im Spiel gegen Osnabrück jetzt 2 einzigartige Karrieremomente gesehen. Weil, ich glaube, es war jetzt das dritte Tor. Ja, es war das dritte Tor nach einer Standardsituation, das dritte Tor nach einer Ecke. Es gab noch in keinem Spiel davor, habe ich gehört, in der zweiten Liga diese Saison 3 Tore nach Ecken. Und man muss sagen, 2 Ecktore davon waren, oder die 2 Ecktore darunter waren normale Ecktore, ja, wie man sie an jedem Spieltag sieht, und 2 waren doch sehr außergewöhnlich. Das war das Außergewöhnliche von Osnabrück. Also, dass dieser Kopfball tatsächlich diese Flugbahn, diese Flugkurve nimmt, und dann, ich glaube, eigentlich hätte der Ball verdient gehabt, das einfach so reinzugehen.
Irre.
Das war irre, dieser Kopfball, das gelingt ihm einmal im Leben, und das war gegen uns. Und muss man anerkennen. Glück und Können.
Ich habe mich gestern schon lange darüber nachgedacht. Ich habe vorhin auch noch mal lange darüber nachgedacht. Ich weiß nicht genau, wer da den Fehler macht. Klar, man kann näher an Diakité stehen. Ich weiß nicht, wer zugeteilt war, um ehrlich zu sein. Ich meine, auch da wäre Niehus eigentlich zugeteilt gewesen. Aber was willst du gegen so ein, wie willst du sowas verteidigen?
Es ist ja eigentlich auch völlig ungefährlich. Also
ja.
Du kommst ja wenig, du kannst ihn ja nicht druckvoll irgendwie in den 16er zurückbringen oder in den 5er zurückbringen. Es ist eigentlich fast ein verlorener Ball. Und das ist einfach unglücklich gelaufen. Das finde ich wie beim ersten Tor. Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt unbedingt mit dem Finger auf jemanden zeigen muss und sagen, du bist schuld. Es war einfach eine Verkettung von saudämlichen Umständen aus unserer Perspektive.
Das Einzige, was ich glaube, was man tatsächlich kritisieren könnte, ist, dass natürlich die Innenverteidigung, die da stand, dann durchaus robuster dann eben auch zum Ball stehen könnte. Wobei halt die Osnabrücker mit Anlauf da kommen und da halt reindrücken. Ja,
also dann ist man im Vorteil als Angreifer. Halt so. Ja, das ist halt so.
Ja. Also wir müssen uns aber nicht lange drüber ärgern, denn wir machen, denn du hast gerade gesagt, der zweite einzigartige Karrieremoment liegt auf unserer Seite. Ja. In der 78. Möchtest du dieses grandiose Tor beschreiben?
Also es hat mich erinnert an das Tor von Richmond Tetschi aus der Hinserie. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen Nürnberg. Das war. Gegen Nürnberg, genau. Das war auch ein wahnsinnig schönes Tor, so ein Once-in-a-Lifetime Goal. Und hier war es auch so. Also ich weiß gar nicht mehr genau. Es war, glaube ich, wieder eine Ecke von Pucher, oder? Mhm. Pucher hat die Ecke geschlagen. Dann die wurde im Prinzip relativ zentral per so eine Art verkappte Bogenlampe mit dem Kopf geklärt. Und Simakala macht drei kleine Tippelschritte, nimmt ihn Volley aus, ich hätte jetzt gesagt, 20 Metern, 21 Metern, halb links, trifft ihn sowas von perfekt. Also das war wie gemalt mit links, trifft ihn sowas von perfekt, wie man perfekter einen Volley gar nicht treffen kann. Und versenkt ihn einfach mit 117 km/h im Tor. Und das war einfach komplett surreal. Also es war Wahnsinn. Der fliegt aus dem Stadion oder geht rein. In diesem Fall ging er rein. Also da haben alle auch nur noch staunend zugeguckt und hinterhergeschaut. Der ging, also da kann auch der Torwart nichts machen. Der war jetzt nicht ultimativ platziert, aber der war so druckvoll, der war so perfekt. Er hat so schlechte Sicht, so spät auf den Ball gehabt. Und da machst du einfach nichts mehr. Das ist ja, eine Rakete.
Der Witz ist, dass Simakala mir zumindest einfach echt nicht aufgefallen ist vorher. Der war auf dem Spielfeld, der ist mir, weiß gar nicht, ob er überhaupt einen Ballkontakt hatte vor diesem Volley. Und dann haut er den rein in der 78. Minute und dann beginnen die Simakala-Festspiele. Und deswegen ganz große Simakala-Liebe dann auch bei mir in den letzten 15 Minuten.
Es war ja immer ein Kritikpunkt auch aller Orten. Wieso haben wir jetzt eigentlich genau 5 Offensivspieler geholt im Winter? Und
die Frage ist immer noch gerechtfertigt.
Ja, ich weiß es immer noch nicht. Ich hätte mir auch einen linken Innenverteidiger eher gewünscht. Aber wenn es dieser eine Moment war, wo wir ihn gebraucht haben, dann war es die Leihe wert. Also wenn wir am Ende wegen 3 Punkten oder wegen 2 Punkten nicht absteigen, sage ich, okay, alles richtig gemacht, diesen Mann auszuleihen für dieses eine Spiel, für diese 2 Momente und dann passt es. Und er hat nächste Woche Zeit, sich wieder zu beweisen. Ich gehe davon aus, er wird spielen, wenn Ritter für gesperrt Ritter. Ist. Ja. Von daher, vielleicht sehen wir nächste Woche noch mehr von seinem Können. Ich meine, er kam ja mit sehr großen Vorschusslorbeeren, hat sich da nicht durchsetzen können, kam zu uns und ja, von daher, ich bin froh, dass er das gezeigt hat. Jetzt in dieser Extremstqualität hätte ich mir das jetzt ehrlich gesagt gar nicht direkt gewünscht. Ich hätte mich auch gefreut, wenn er ein bisschen aktiver sich im Spielaufbau irgendwie eingefunden hätte, wenn er mal da was angeboten hätte. Aber in der Situation nimmt das einfach, wie es kommt. Und ja, Wahnsinn, Wahnsinnstor. Ich bin immer noch beseelt von diesem Treffer.
Du musst ganz kurz ein bisschen an deinem Kopfhörermikro mal, ich höre dich nur abgehackt die ganze Zeit. Oh, auf der Aufnahme dürfte es aber okay sein.
Okay.
Das war ein richtiger Wirkungstreffer bei dir, genauso wie bei mir. Wir sind beide immer noch geblättet, aber auch Osnabrück war danach komplett geblättet. Die kamen dann einfach echt nicht mehr hinten raus. Ne, wir haben dann wirklich Brechstange gespielt. Das ging so weit, dass Osnabrück selbst nach einer geklärten Ecke, die sie zu Jean Zimmer, der unser letzter Mann bei Ecken ist, geklärt haben, der stand an der Mittellinie und die Osnabrücker kamen nicht mal auf die Idee, hinten rauszurücken. Die blieben einfach hinten stehen und haben versucht, irgendwie zuzuriegeln.
Sie waren sehr defensiv. Also das war wirklich die defensivste Phase von Osnabrück. Sie haben sich extremst weit zurückgezogen. Sie haben die Räume wahnsinnig dicht gehalten und haben wirklich versucht, dann diesen Punkt mitzunehmen. Obwohl für beide Seiten eigentlich ein Punkt zu wenig war. Also irgendwie wirkte es so, als der FCK lief an. Es war das erste Mal, auch seit langem mal wieder irgendwie eine Phase, wo ich gedacht habe, wow, irgendwie so eine Form von Powerplay, wie du gesagt hast. Der Ball kam, wurde geklärt, kam direkt wieder zu Lautern, ohne Gegnerdruck. Wir konnten aufbauen. Und man hatte irgendwie das Gefühl, Osnabrück taumelt.
Ja, es war ein Wirkungstreffer. Es war wirklich ja, so fast der K.O.-Schlag. Ich glaube, diese Box-Analogie ist in dem Fall wirklich gerechtfertigt.
Ja.
Ich fand es auch merkwürdig, weil eigentlich hätte ja Osnabrück dann erst recht vorne ranlaufen müssen und erst recht nach vorne spielen müssen, weil die haben den Sieg ja noch viel dringender gebraucht als wir.
Ja, was haben sie zu verlieren, ja.
Sie haben es dann auch versucht, haben dann Lobinger noch für Engelhardt gebracht, frischen Stürmer, der mir aber auch echt nicht aufgefallen ist. Das wäre auch noch das i-Tüpfelchen gewesen, wenn Lex Tiger Lobinger dann nach Simakala dann auch noch gegen seinen Ex-Verein oder vielleicht bald wieder Verein das 3:2 macht. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt einen Ballkontakt hatte. Im Prinzip waren nur noch wir am Spielen und wir hatten dann das Happy End für uns in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Du hast vorhin gesagt, Ritter hätte da einen großen Anteil gehabt. Erklär doch mal kurz. Ich habe eigentlich nur Zimmer, Simakala, Tetschi und Ache auf dem Zettel.
Ich habe mir noch mal die letzten 10 Minuten, ich hatte die Gelegenheit, die letzten 10 Minuten noch mal anzuschauen im Real Life, als ich eine Stream-Wiederholung zufälligerweise eingeschaltet habe. Da ist mir das wirklich aufgefallen. Also in den letzten 10 Minuten war es häufiger mal so, dass Ritter ganz nach rechts hinten eingerückt ist und Zimmer in den halbrechten zentralen Raum vorgestoßen ist. So auch beim 3-2. Das ist auch eine normale Rochade. Also ist ja oft so, dass wenn der Außenverteidiger jetzt eher ein bisschen weiter mit nach vorne geht, dass sich dann mal der rechte Zentral, wenn man jetzt mit zwei defensiven Mittelfeldspielern spielt, dass dann der oder auch in der Raute mit einem zentral defensiven Mittelfeldspieler, dass der die Position des Außenverteidigers auffüllt, der nach vorne geht. Also dass Ritter zurückrutscht, wenn Zimmer nach vorne geht, ist also im normalen Spielverlauf eigentlich ein relativ normaler Move. Aber zu diesem Zeitpunkt in den letzten 10 Minuten war es tatsächlich so, dass eigentlich die ganze Zeit permanent Ritter und Zimmer die Position getauscht hatten. Zimmer stand eigentlich eher im zentralen rechten Mittelfeld und zwar eher auf so einer Achterposition. Und Ritter war tatsächlich hinten im Dreieraufbau mit drinne, aber nicht wie vorher Karloc und Nihus in der zentralen Position, sondern in der rechten Position. Also im Prinzip hinter Zimmer. Und so ist auch das Tor entstanden. Es war das einzige Tor aus dem Spiel. Und Lautern hat es geschossen. Und das meiner Meinung nach völlig zu Recht, weil sie die Mannschaft waren, die aus dem Spiel heraus mehr versucht haben. Sie haben mehr für das Spiel getan, weil wir auch mehr für das Spiel tun mussten, weil wir zweimal hinten lagen. Und als es dann unentschieden stand und man merkte, Osnabrück ist am Taumeln, dann haben wir es hinbekommen. Und das war der wichtigste Ball bei diesem Tor, war der Ball von Zimmer auf Simakala.
Ja.
Der Pass von Simakala war schön. Der war dieser Steckpass in den Lauf.
Grandios.
Der war schön, ja, auf Tetschi. Der dann wieder querlegt auf Ache und der dann im Fallen einfach mit einer unfassbaren Qualität dann den Ball noch rechts unten im Tor unterbringt, um den Abwehrspieler rum im Fallen. Aber der entscheidende Pass war der Pass von Zimmer auf Simakala. Der erste Kontakt von Simakala, die Drehung war dann auch gut. Aber diesen Ball zu spielen in dieser Situation und nicht zu versuchen, den hohen Ball direkt auf den Flügel zu spielen, das war die beste Entscheidung in diesem Spiel.
Ja.
Und die hat in dem Fall Zimmer getroffen und den Ball davor hat Ritter gewonnen auf der rechten, halbrechten Verteidigerposition. Also verkehrte Rollen. Normalerweise erwartest du den Zweikampf von Zimmer rechts und den Pass von Ritter. Und es war genau umgedreht. Und da sieht man auch, Jean Zimmer sticht dieser Saison nicht durch seine Passqualität heraus. Das muss man wirklich sagen, sondern eher durch Einsatz. Aber dieser Pass war enorm wichtig. Der war mindestens so wichtig wie der Sonntagsschuss von Simakala.
Das war der berühmte öffnende Pass, den Sean Zimmer da in Perfektion tatsächlich dann auch gespielt hat. Wobei man auch, du hast gerade schon kurz angesprochen, auch sagen muss, so einen ersten Kontakt wie Simakala in der Situation, das muss man auch erstmal können.
Ja, das ist fantastisch. Aber das kann er ja auch nur zeigen, weil er so angespielt wird. Mit dem Rücken zum Tor.
Natürlich.
In dieser Situation, wo du vielleicht auch, wenn du weniger Erfahrung hast als in George Zimmer, dann eher mal dazu tendierst, vielleicht direkt zu versuchen, die schnelle Spitze einzubauen und den Ball direkt nach vorne zu spielen, weil es ist die 92. Minute. Warum sollst du jetzt noch einen relativ riskanten Ball ins Zentrum spielen oder einen indirekten Weg suchen? Aber es war in dieser Situation genau das Richtige. Es war genau das, was es gebraucht hat, um in dieser Situation die Kette nochmal zu durchbrechen. Und das ist ihm gelungen und das muss man ihm hoch anrechnen. Das Total. Muss man ihm auf den Bierdeckel schreiben.
Ich sag das nur, weil wir letzte Woche wir zwei kritisiert haben gegen Rostock, dass wir ganz viele erste Kontakte, erste Bälle einfach vertändelt haben.
Das war in diesem Spiel auch so. Wir haben auch relativ viele schlechte erste Kontakte gehabt. Ja.
Aber eben diesen einen muss man rausstreichen.
Ja, und dieser eine ist dann der Unterschied. Ja, und den haben wir gebraucht. Ich habe mit meinem Cousin gesprochen, der im Stadion war. Und er hat gesagt, du kannst es dir nicht vorstellen, lieber Sebastian. Er hat mir eine 5-minütige Nachricht geschickt auf WhatsApp, eine Sprachnachricht, und hat gesagt,
man merkt, dass ihr verwandt seid, du und dein Cousin.
Ja. jeder in diesem Stadion, du hattest das Gefühl, es passiert, es liegt in der Luft, es ist diese Betz-Atmosphäre, dieses, alle wissen es wird passieren, der Ball muss, alle sind bereit, ja, das ganze Stadion ist bereit und jetzt bitte, es ist angerichtet. Und dann kommt sowas, das ist natürlich absolut euphorisierend, denke ich mal. Das ist dann auch unser Faustpfand, das wir haben mit so einem Stadion, mit so einer Atmosphäre, wo dann ein Verein, der vielleicht dann sehr stabil stand über 80 Minuten, dann die letzten 10, 15 Minuten einfach einbricht unter so einer Atmosphäre, unter so einem Druck von den Rängen und dann auch auf dem Feld. Und dann endlich mal wieder ein Spiel gedreht. Das ist das Erste, was ich mir unter dieses Spiel drunter geschrieben habe, nachdem der Schlusspfiff da war. Ich war so erleichtert, dass er kam und dann endlich wieder mal ein Spiel gedreht. Und spät entschieden. Das war so lange überfällig. Und es war gut zu sehen, dass wir das noch hinkriegen mit dem, was wir an Spielern haben und mit dem, was wir an Fans, Fanpotenzial im Rücken haben. Das war super. Das hat mich gefreut. Und es musste mich ja auch deswegen freuen, weil ich letzte Woche gesagt habe, wir gewinnen dieses Spiel. Ich hätte mich nicht mehr im Spiegel angucken können. Ich bin das Orakel jetzt offiziell. Nein, bin ich nicht. Ich mache auch keine Vorhersagen für Hannover, das sage ich jetzt schon. Aber ich wusste das. Ich wusste auch, dass wir dieses Spiel gewinnen werden. Es war so verdient. Die ganze Geschichte dieses Spiels sprach für uns. Das war in der Vergangenheit schon häufiger so und wir haben es dann nicht hingekriegt, es zu drehen. Aber dieses Mal hat es einfach ein Happy End. Ein Happy End, was wir uns verdient haben durch die reifere Spielanlage und durch den Mut und durch die Wucht unseres Stadions.
Das finde ich auch. Ich habe im Nachgang oft gelesen, dass das eigentlich ja so ein typisches Unschiedenspiel gewesen sei und ein 2-2 wäre eigentlich verdient gewesen. Ich bin da völlig anderer Meinung. Ich glaube, wir haben gerade echt zur Genüge beschrieben, warum diese Osnabrücker Mannschaft mit dieser Spielanlage in diesem Spiel es nicht verdient gehabt hätte, Punkte mitzunehmen.
Ja, ich glaube, wenn wir nächste Woche gegen Hannover spielen, oder lass uns kurz das Spiel abschließen, oder?
Weil ich bin fertig. Ich glaube, dass
ich habe noch eine Sache. Ich habe noch eine Sache zum Spiel, zum Spielverlauf sogar. Und zwar gibt's noch einen Wechsel. Hans Lick kommt für Ache und da ist mir aufgefallen, es ist nicht Stojkovic und Stojkovic sitzt auch nicht auf der Bank. Und dann habe ich mir noch mal die Pressekonferenz vor dem Spiel angeguckt und glaube gehört zu haben, dass Funkel meinte, Stojkovic hätte nicht besonders gut trainiert. Zumal er gefragt wurde nach Simakala und Stojkovic und er sagte, wurde gefragt, kamen sie deswegen bisher noch nicht so zum Zug, weil sie schlecht trainiert hätten. Und ich glaube, er hat irgendwie sowas gesagt wie der eine ja, der andere nein, im Prinzip. So durch die Blume. Simakala kann es nicht gewesen sein, der schlecht trainiert hat, weil der hat gespielt und der hat auch getroffen.
Ja.
Also vielleicht sind es da wieder die Themen rund um den Platz bei Stojkovic. Schade, hätte ihn gerne mal performen sehen über einen längeren Zeitraum, aber scheint nicht zu klappen. Zumindest
es zieht sich ja jetzt ein bisschen durch seine Karriere in Deutschland durch, ne? Bei Darmstadt hat er ja auch echt gut angefangen. Wir haben es, glaube ich, in der vorletzten Folge thematisiert oder
ja.
Ich glaube, in der St. Pauli-Folge, ich weiß gar nicht mehr. Gegen uns vor allen Dingen ein grandioses Spiel gemacht und dann ist er ja peu à peu auch aus dieser Mannschaft, aus dieser Aufsteigermannschaft rausgerutscht. Und jetzt in der ersten Liga hat er auch kein Land gesehen. Das zeigt halt mal wieder, ne, wenn du Profi sein willst, dann darfst du nicht nur ein guter Fußballer sein. Da gehört noch mehr dazu.
Also ich kann es nicht beurteilen. Ich
das ist eine Spekulation, natürlich.
Ja, ja, aber es sieht für mich so aus. Ja, und Funkel hat da auch jetzt nicht irgendwie wahnsinnig viel diplomatische Butter drauf geschmiert auf seine Aussage, sondern hat einfach gesagt, nee, hat nicht gut trainiert.
Das ist alles Geile, wenn du weißt, so in wie viele Spiele haben wir noch? 8 Spieltagen ist die Reise eh beendet. Ich muss auf nichts mehr Rücksicht nehmen. Ich kann einfach sagen, was ich will.
Das ist eine super Position für Funkel. Und er muss es auch keinem recht machen. Er weiß, er fliegt nicht raus. Der kann einfach genießen. Und ich glaube, das tut er auch. Also wenn man den Jubel auch nach dem Schlusspfiff gesehen hat, auch bei ihm. Also ich glaube ihm, ich nehme ihm das voll ab, wenn er sagt, er hat eine Verbindung zum FCK und er ist gerne Trainer hier und er hätte nicht alles angenommen. Also ich finde schon, man merkt, der ist voll dabei. Wie gesagt, ich will jetzt nicht wieder in Begeisterungsstürme verfallen, aber von den Spielen, die er hatte, ist er mit Abstand der punktbeste Trainer dieser Saison. Also 4 Spiele haben wir jetzt, oder? Und 7 Punkte? 2 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage. Ja.
Genau.
Und das ist super, das ist eine super Quote. Klar, es waren spezielle Spiele, 2 gegen direkte Abstiegsnachbarn. Aber auch die musst du erstmal gewinnen. Das war kein Selbstläufer.
Du musst doch erstmal so eine heftige Niederlage verdauen, wie die gegen KSC.
Ja, das muss man echt.
Womöglich, ich gucke jetzt mal ein bisschen in die Zukunft. Womöglich schauen wir nach der Saison auf dieses KSC, auf diese deftige Niederlage so zurück, wie wir auf das 0:0 gegen Mannheim zurückblicken. Unter Antwerpen, was ja so ein bisschen die Initialzündung dann damals war. Wer weiß, es ist noch viel zu laufen, noch viele Tore zu schießen, noch viele Punkte zu holen. Aber das, was wir da jetzt gesehen haben, die letzten beiden Male, auch wenn das gestern sicher kein Leckerbissen war, wir haben uns da durchgekämpft, wir sind stehen geblieben, wir sind nicht gefallen nach dem 0:1. Das gefällt mir gut. Und wir haben auch dieses Mal wieder 13 Schüsse, 9 davon aufs Tor. Osnabrück hat nur 5 Schüsse, davon 3 aufs Tor. Das sind weniger als zuletzt Schüsse bei uns. Aber auch das zeigt wieder, ne, Funkel hat diese Mannschaft einfach aufs Tor schießen oder aufs Tor schießen, so würde ich es ausdrücken, ausgerichtet. Und das scheint sich bislang auszuzahlen.
Trotzdem auch wieder ein Indiz dafür, auch Kral konnte sich jetzt wieder nicht auszeichnen. Also das, was er aufs Tor gekriegt hat, war so gut wie alles drin. Sehr schade für ihn. Kann man ihm, glaube ich, keinen Fehler machen in beiden Situationen. Aber er konnte sich jetzt nicht auszeichnen. Gar nicht.
Nee, es kommt aber auch weniger durch als vorher. Ne? Das ist dann auch irgendwie die positive Seite.
Auf jeden Fall.
Dass er einfach diese Szenen, in denen er sich auszeichnen muss, weil es ansonsten halt 3-mal, 4-mal, 5-mal klingelt bei uns, die gibt's in der Form nicht mehr. Wir haben auch gestern katastrophal verteidigt. So, ne? Die beiden, gerade die erste Ecke, das 0:1, das ist halt einfach nix. So, dennoch, also aus dem Spiel, gut, Osnabrück war sehr schwach, letzte Woche war Rostock auch sehr schwach. Wir werden sehen, wie das am Samstag ist, wenn wir zu einer stärkeren Mannschaft fahren, zu einer starken Mannschaft fahren sogar. Auch das würde ich jetzt erstmal positiv sehen, dass es diese Szenen nicht mehr in der Masse gibt, wie es sie vorher gab.
Ja, also ich glaube, wenn wir gegen Hannover spielen werden, Hannover, für die geht's um was. Die wollen den Anschluss herstellen nach oben. Also die haben auf jeden Fall Stakes on the table. Von daher, die werden sich bestimmt nicht 90 Minuten hinten reinstellen. Ich glaube eher, dass es uns entgegenkommen wird, dass Hannover versuchen wird, ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. Zu Hause, Samstagabend, 20:30, live im Free-TV, glaube ich sogar. Die werden sich nicht hinstellen und sagen, wir lassen jetzt mal Lautern kommen. Weil das werden auch wir nicht machen. Wir sind jetzt glücklicherweise in der Situation, dass wir nicht mehr diesen unmittelbaren, direkten Druck haben. Klar, es sind nur 3 Punkte, wieder bis zu Platz 15. Aber
16, bis zu Platz 16, wir sind da 15.
Bis zu Platz 16, also bis zum Relegationsplatz sind es nur 3 Punkte. Die sind natürlich schnell wieder hergestellt. Aber es ist natürlich das wäre eine andere Situation. Wir hätten gegen Osnabrück einen Unentschieden gespielt. Ja, dann hätten wir eine ganz andere Form von Druck. Jetzt können wir sagen, okay, schaffen wir es, gegen Hannover genauso wie gegen Osnabrück zu stehen, stehen zu bleiben. Wie kompakt ist dieses 4-4-2 oder 4-2-3-1 oder 4-2-4, je nachdem, wie du es interpretieren willst, was Friedhelm Funkel jetzt unter uns kultiviert? Wir hatten ehrlich gesagt noch keinen Gegner, der es wirklich intensiv bespielt hat. Auch Karlsruhe hat in der ersten Halbzeit im Derby nichts gemacht gegen uns. Wir haben dann aufgemacht und dann haben sie uns ausgekontert. Aber wir haben bis jetzt noch gegen keine Mannschaft gespielt, die einen progressiven Ansatz pflegen mit unter Funkel. Das heißt, es wird jetzt gegen Hannover wahrscheinlich die erste Feuerprobe dafür, wie wir und wie stabil wir tatsächlich stehen. Sind wir wirklich so kompakt, wie wir die letzten vier Spiele gedacht haben, dass wir sind? Ist unsere zentrale Achse wirklich so gut eingespielt in den Pärchen, die wir letzte Woche hervorgehoben haben, dass sie auch gegen eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel, wie Hannover 96, mit individuell noch höherer Klasse als Osnabrück und auch kollektiv höherer Klasse als Osnabrück, bestehen kann? Das werden wir sehen, weil wir haben keine Erfahrungswerte dazu. Wir hatten jetzt wirklich, wie gesagt, vier Gegner, die einen ähnlichen Ansatz gepflegt haben wie wir und wo nachher das entscheidende Spielelement Standards waren oder wie gegen Karlsruhe ja komplett auseinanderfallende Mannschaft und ein viel zu starkes Vorrücken, Aufgabe von allen defensiven Räumen oder von allen defensiven Zuordnungen.
Hinzu kommt, ja, dass Hannover noch eine kleine Rechnung mit uns offen hat nach dem Hinspiel und ich glaube auch letzte Saison haben wir zweimal gegen Hannover gewonnen, oder? Haben die überhaupt schon mal einen Punkt gegen uns geholt, seit wir aufgestiegen sind?
Haben wir nicht zweimal 2-1 gewonnen gegen Hannover letzte Saison?
Ja, und das Hinspiel das Hinspiel haben wir nach 0-1 Rückstand, dann noch 3-1 gewonnen. Tomiak mit 2 Elfern. Und ja. Nielsen hat noch die rote Karte gesehen.
Ja, das war schön.
Und da gab es viele Diskussionen damals auch. Ja, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht.
Ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, wir. Ja, ich finde es spannend zu sehen, wie wir uns schlagen werden gegen eine progressive Mannschaft. Und ich glaube, wenn wir es hinbekommen, halbwegs unseren Spielansatz auf die Strecke zu kriegen, so wie wir es in den letzten vier Spielen gemacht haben, gegen einen Gegner wie Hannover, dann haben wir eine gute und reelle Chance. Vielleicht ist es dann auch wieder eine Standardsituation, die wir brauchen. Ja, oder eine Kontersituation, die wir uns nach Ballgewinn rausspielen. Das wird nicht, wir werden uns nicht durchkombinieren und mit Positionsspiel Hannover Schalou spielen, sodass sie im Prinzip auseinandergezogen werden wie beim Handball. Das werden wir nicht sehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir nicht chancenlos sind und das wird wahrscheinlich für alle weiteren Partien dieser Saison gelten. Wenn wir es schaffen, defensiv zu stehen, haben wir eine reelle Chance zu punkten. Und ich sag mal, ein Punkt in Hannover wäre ja auch mal was. Ne, man muss ja auch nicht jedes Spiel gewinnen.
Mit einem Punkt in Hannover wäre ich, glaube ich, schon zufrieden.
So ein richtig schönes 0-0 mal. So ein richtig ekelhafter Samstagabend.
Ja, ich kann immer noch mir wenig oder schwer vorstellen, dass wir zu 0 spielen, auch wenn wir es jetzt gegen Rostock einmal geschafft haben.
Das ja, wäre doch was.
Da muss ich mich erstmal noch gewöhnen.
Wir spielen einfach wie Osnabrück. Und dann spielen wir 0-0. Wollen wir besser verteidigen.
Apropos Osnabrück, lass uns dieses Spiel noch kurz jetzt wirklich abbinden. Ja. Ich möchte noch zwei Statistik-Facts gerne bringen, die mir aufgefallen sind, die gar nicht mal unbedingt oder die direkt, indirekt mit Osnabrück zu tun haben. Was mir aufgefallen ist, nämlich seit Funkel bei uns ist, haben wir diese in der Offensive diese Abhängigkeit von der linken Seite abgelegt. Also wir kommen sehr viel ausgeglichener, auch sehr viel über rechts. Gegen Karlsruhe zum Beispiel sind wir deutlich häufiger, da sind wir selten nach vorne gekommen, aber wenn, dann mal über rechts. Also wir sind in unserem Offensivspiel weniger ausrechenbar, weniger
abhängig. Wir sind variabler.
Hatten wir letzte Woche schon.
Ja.
Genau, weniger, aber das ist mir auch gestern nochmal extrem aufgefallen. Wir hatten da auch laut whoscored.com sieht bei uns 38% der Angriffe über links und 39% der Angriffe über rechts. Das war letzte Woche ähnlich.
Ja.
Das ist auffällig. Und was auch auffällig ist, nur kleiner Statistik-Fun-Fact, bei Bundesliga.de haben wir einen X-Goals-Wert von 1,44 für uns zu 0,47 für Osnabrück. Bei Fortmob liegen wir hinten. Da haben wir 0,87 für uns und 1,16 für Osnabrück. Also da sieht man auch wieder, X-Goals sind wichtig und X-Goals sind cool, wenn man das Spiel gesehen hat und sie interpretieren kann.
Aber trotzdem gilt für beide Mannschaften, es war effektiv. Beide Mannschaften waren effektiv. Wenn wir die Bundesliga.de-Werte nehmen, 1,44 für uns, Expected Goals, 3 geschossen, doppelte X-Goals-Wert. Ja. Das gleiche gilt für Osnabrück auch. Gut, die haben sogar nur 0,5 laut, also oder 0,47. Also von daher sehr effizient, sagen wir mal, beide Teams.
Ja.
Ja. Das hat uns ja ein bisschen in den letzten Spielen auch gefehlt. Außer jetzt gegen Hansa. Aber wir könnten schon mehr Tore geschossen haben. Ich find's erstaunlich, dass Ragnar Ache trotz mehrerer Verletzungen und trotz Unterbrüchen und wo er raus war und trotz dreier Trainerwechseln so konstant trifft. Hat jetzt, glaube ich, 14, gell? 14 oder?
Ja.
Ist es schon 15? 14. 14 Saisontreffer. Super Wert. Ich weiß gar nicht, wann wir den letzten Mal einen Stürmer hatten, der in der zweiten Liga 14 Tore gemacht hat.
Hier, Sky hat es doch gebracht. Ich glaube, 8 Tore jetzt in der Rückrunde, ne? So viel wie kein anderer.
Mhm.
Und jetzt 5 Tore in den letzten 2 Spielen.
Ja, irre. Ja, der ist richtig, richtig gut in Form. Und er hat sich, glaube ich, gegen Ende dann wieder mal an die Wade der Region, nenne ich es jetzt mal, gefasst. Also hoffen wir mal, dass er sich nicht weiter verletzt hat. Wir brauchen ihn im nächsten Spiel. Wir werden Marlon Ritter nicht auf dem Platz sehen, wegen der 5. Gelbe. Das heißt, ich gehe mal davon aus, wir sehen wahrscheinlich Simakala. Was denkst du?
Ich gehe auch nach dem Auftritt gestern, zumindest die letzten 10, 15 Minuten, die er gestern gespielt hat. Vorher war ja, wie gesagt, wenig zu sehen, aber ich glaube, der hat sich die Chance auch verdient. Ich glaube auch, dass Raschel einen schweren Stand hat, der eigentlich so der nächste, zumindest unter Schuster oder Gramozis, die nächste Alternative gewesen wäre. Ja. Er scheint sich auch völlig rausgespielt zu haben.
Wegen Karloc halt.
Ich kann mir auch vorstellen, dass Tetschi auf der Ritterposition vielleicht aufläuft sogar.
Könnte auch sein, ja.
Weiß aber nicht, also ich schätze Simakala, ich habe nicht viel von ihm gesehen jetzt, ich schätze ihn aber zumindest gegen den Ball und im Rückwärtsgang vor allen Dingen noch etwas stärker ein als Tetschi, etwas konkreter. Und ich vermute, dass Funkel, so wie ich ihn kenne, eher auf sowas dann auch setzen wird.
Ja. Ja, bleibt abzuwarten, wie es sein wird. Auf jeden Fall bleibt es spannend. Wir haben jetzt 3 Punkte auf den 16., also auf Hansa Rostock, und uns fehlen 2 Punkte auf Schalke. Ich schätze mal, es gab eigentlich auch in der Vergangenheit, ich wollte heute eigentlich wieder einen Fact mitbringen, warum Lautern in der Liga bleibt.
Ich wollte gerade ansprechen.
Ich gebe zu, ich hatte heute einen sehr anstrengenden Tag. Ich bin auch heute sehr müde, schon die ganze
Zeit. Man sieht's dir, ich will dir nicht zu nahe treten, aber man sieht's dir ein bisschen an.
Alles gut.
Da draußen zum Glück nicht.
Ich hatte einen sehr, sehr anstrengenden Tag, ja. Ich weine jetzt ein bisschen. Wir möchten aber natürlich auch brandaktuell liefern. Ja, deshalb haben wir jetzt gesagt, wir nehmen heute Abend auf. So, von daher, tut mir leid, wenn ich heute nicht top performt habe, aber, Ich will mir gute Argumente überlegen dafür, warum der FCK in der Liga drin bleibt. Von daher möchte ich valide, wie immer, wenn wir irgendetwas behaupten in diesem Podcast, soll es auf Fakten basieren und nicht auf Gefühlen. Zumindest meistens. Und von daher will ich mir noch ein bisschen Zeit nehmen und bringe dafür nächstes Mal auf jeden Fall wieder einen Grund mit. Ich will aber etwas sagen, was mein Gefühl ist. Auch wenn ich eben gerade gesagt habe, es schließt sich eigentlich aus. Egal, ich widerspreche mir selber und sage, ich hatte in den letzten Jahren immer das Gefühl, dass immer noch mal gegen Ende der Saison, also so ab dem 28., 29. Spieltag, so einer, der so auf Position fast schon im sicher geglaubten Mittelfeld gewesen ist, der die ganze Zeit so um die 30 Punkte rumdümpelt, so ein Club noch mal ganz tief unten reinrutscht. Vielleicht ist es Magdeburg, vielleicht könnte es Wiesbaden sein, die jetzt relativ stabil gespielt haben, gegen Hannover, glaube ich, unentschieden gespielt haben im letzten Spiel. Elversberg wird es, glaube ich, nicht mehr sein. Also wenn, dann hätte ich jetzt gesagt Magdeburg, Wiesbaden, vielleicht taumelt Schalke auch noch ein bisschen runter. Braunschweig ist jetzt in so einer Formdelle, nachdem sie eine gute Serie hingelegt haben. Haben sie jetzt 2 Spiele in Folge verloren und sind damit auch wieder auf den vorletzten, also auf den ersten Abstiegsplatz gerutscht. Das heißt, die sind auch wieder ganz tief mit drin. Mich würde es einfach tierisch freuen, wenn wir diesen Abstand zu den 3 unteren Plätzen einfach so schnell wie möglich, so weit wie möglich ausbauen und es diese Mannschaften da unten drin unter sich ausmachen lassen und nichts damit zu tun haben müssen. Das wäre mein Wunsch. Und dafür ist Hannover der nächste Schritt. Da wünsche ich mir ein Unentschieden. Ich schreibe das einfach mal auf meinen Wunschzettel. Ich wünsche mir ein Unentschieden in Hannover.
Du hast auch vorhin gesagt, du gibst keinen Tipp ab für das Spiel gegen Hannover. Jetzt hast du auch das getan.
Nein, das ist kein Tipp. Ich wünsche mir. Es ist ein Wunsch.
Ach so, ich verstehe.
Ich tippe. Dann, mein Tipp wäre was anderes.
Dann bleibt aber ich tippe ja nicht. Dann bleibt mir jetzt noch zu sagen, dass Braunschweig am Freitag in Paderborn antritt. Rostock spielt samstags gegen Fürth zu Hause und wir, wie gesagt, samstagabends gegen Hannover. Damit sind wir, glaube ich, durch. Deckel drauf, wie wir so schön sagen.
Deckel drauf.
Meldet euch bei uns, wenn ihr was zu kritisieren, was zu loben habt. Ihr findet uns auf allen wichtigen und unwichtigen Social-Media-Kanälen. Ihr erreicht uns per E-Mail an teufelimdetailpodcast@gmail.com. Wir freuen uns auf Feedback und sehen uns. Ja, nächste Woche wird es bei mir wahrscheinlich eng, aber vielleicht klappt es ja übernächste Woche. Schauen wir mal. Am besten, letzte Woche vergessen zu sagen. Leute, abonniert uns doch einfach. Dann kriegt ihr immer einen Push aufs Handy, wenn wir eine neue Folge veröffentlicht haben. Und ihr dürft uns auch gerne 5 Sterne da lassen.
So. Du machst es wahnsinnig gut. Wie gesagt, Wettbewerbsverzerrung.
Also gut, liebe Leute da draußen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Dir, Sebastian, herzlichen Dank für die Diskussion, das Gespräch. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
Macht's gut. Ciao.